Wer nun die sonore Stimme von Max Jakob Ost erwartet, der wird enttäuscht werden. Mein Name ist Tobias Escher, ich springe heute für Max ein, um Viertelfinale Nummer 3 und Nummer 4 zu sezieren hier im Rasenfunk Kurzpass. Und dazu heiße ich herzlich willkommen meine Gästin, mein Gast Jolela Eigen, bekannt als @Julinski auf Twitter. Grüße gehen raus an die Mirsan Roth Crew. Hallo und vielen Dank, dass du hier bist bei mir.
Hallo Tobi. Ja, vielen Dank. Schönen Grüße in die Runde und ich freue mich.
Ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast jetzt nicht den spannendsten aller EM-Tage erwischt. Also wir hatten sicherlich schon hochklassigere Spiele als diese beiden. Aber ich denke, wir können doch trotzdem einen Kurzpass zu diesem Viertelfinaltag füllen.
Auf jeden Fall. Und ich bin gar nicht so traurig, wenn es dann immer in die Verlängerung geht. Von daher ist das auch okay, wenn es dann manchmal eine recht klare Sache wird.
Wenn man mal nicht extra Schichten schieben muss.
Ganz genau.
Das war nicht der Fall bei einem der beiden Spiele heute. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir machen gar nicht lange ein Brimborium. Nochmal kurz zur Erläuterung. Mein Name ist Tobias Escher. Ich bin die Urlaubsvertretung von Max Jakob Ost, der sich heute mal einen EM-freien Tag gegönnt hat. Aber keine Sorge, alle Fans von Max, er wird am kommenden Dienstag wieder da sein, wenn es dann gilt, die ersten Halbfinals zu besprechen, beziehungsweise das erste Halbfinale zu besprechen. Dann gibt es wieder einen neuen Kurzpass und heute rocken wir das beide einfach mal.
Gehe ich schwer von aus, Tobi.
Sehr schön. Wir starten direkt mit dem ersten Spiel des Tages, würde ich sagen. Und das war ein Spiel zwischen Tschechien und Dänemark. Dänemark setzte sich am Ende mit 2-1 durch. Wie souverän, darüber können wir gerade noch debattieren. Es war aber natürlich auch, wenn man jetzt das Spiel von Anfang an betrachtet, eine unterschiedliche Ausgangslage. Dänemark auf der einen Seite der Mannschaft, der im Verlaufe des Turniers die Herzen nur so zugeflogen sind, nach der Geschichte um Kapitän Christian Eriksen sind sie zusammengewachsen und haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert und standen jetzt im Viertelfinale. Und ich glaube, halb Europa, beziehungsweise Dreiviertel Europa, beziehungsweise 9/10 Europa haben gehofft, dass sie weiterkommen. Auf der anderen Seite die Tschechen, die auch tolle Leistung gezeigt haben, die aber nicht diese emotionale Geschichte hatten und wo man auch das Gefühl hatte, man weiß nicht so genau, was man damit anfangen soll. Waren die Sympathien bei dir vor dem Spiel auch so klar verteilt wie bei mir?
Ich weiß nicht, wie klar. Also ja, ich gönn's Dänemark, ich finde, die spielen einen schönen Fußball. Aber Tschechien hat sicherlich auch viel erreicht bei der EM. Und da hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn sie was gezeigt hätten. Aber ja, vielleicht Tendenz ein bisschen mehr pro Dänemark vielleicht.
Ich glaube, du hast auch recht, dass wir in dir aufpassen müssen, dass wir nicht eine Dänemark-Geschichte draus machen, sondern dass wir auch die Tschechen beleuchten wollen. Trotzdem müssen wir das Spiel, glaube ich, bei den Dänen beginnen, die ja wie die Feuerwehr gestartet sind und dann schon sehr früh in Führung gegangen sind. Ein Eckball, den dann Delaney ins Tor köpfen konnte und der stand aber da mal so völlig frei. Wie konnte das passieren?
Ja, erstmal war es ja anscheinend gar keine Ecke, was besonders bitter ist. Gerade wenn du eigentlich der Underdog bist, also in dem Fall Tschechien, und rechnest dir aus, dass du das lange offen halten möchtest und vielleicht selber nach vorne was gestalten. Und dann, das war ja irgendwie die fünfte Minute oder so, relativ früh. Und ja, Delaney ist ja jetzt nicht der Größte, aber hat sich eigentlich bei den Ecken immer an einen der Hünen aus der Innenverteidigung der Dänen rangeschmuggelt und die sind dann nach vorne gelaufen, haben den Weg freigeboxt und die Gegenspieler mitgezogen, sodass er dann eigentlich am ersten Pfosten war es, glaube ich, relativ frei einköpfen konnte. War da gar nicht mehr die ganz große Kunst für ihn.
Was mich verwundert hat, die Tschechen spielen ja eigentlich so eine Art Manndeckung bei Eckbell und trotzdem sind da dann, ich glaube, es war es Christensen oder irgendein, du hast ja gerade richtig gesagt, irgendein Spieler ist an den ersten Pfosten weggesprintet oder über den ersten Pfosten hinaus weggesprintet und Delaney stand da so völlig frei. Ich glaube, der hat sein Glück selbst kaum fassen können, dass er da einfach keinen Manndecker bei sich hatte.
Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Entweder Westergaard oder Kier. Aber das scheint dann so im Bereich des Reflexes zu sein. Ne? Oh, da startet einer, ein Kopfballstarker, großer Spieler, jetzt aufs Tor zu. Und dann sind halt zu viele Verteidiger reflexartig mitgegangen und haben nicht, sind nicht bei ihrer Einteilung geblieben. Ja, also diese Mannorientierung von Tschechien, die macht mir tatsächlich als Betrachterin immer schwer zu schaffen. Ich schaue dann da, man kriegt ja eigentlich vorab immer die Aufstellung schon so mitgeteilt. Und dann habe ich da so meine Notizen und gucke dann, naja, mal gucken, wie es jetzt tatsächlich aussieht. Und diese Mannorientierung, die verwirren mich immer wieder. Und dann muss ich mir einfach nur sagen, okay, wenn du es wirklich nicht lesen kannst, dann ist es vermutlich Mannorientierung. Und ich finde das für die Analyse, also eigentlich ist es ja simpel, okay, jeder bleibt bei seinem Mann. Aber ich finde das tatsächlich total anstrengend, weil halt überhaupt nicht so eine klinische Grundordnung ist. Also wenn man jetzt Spanien spielen sieht oder Italien spielen sieht, dann ist alles so klar und einfach zu betrachten von außen, von oben, wenn man so aufs Spielfeld guckt. Und ja, jetzt als Fernsehzuschauerin habe ich ja natürlich auch nicht die Möglichkeit, das ganze Spielfeld im Blick zu haben. Und da bin ich tatsächlich jetzt gar nicht so froh, wenn dann so Niederlande und Tschechien, die ja quasi mannorientiert, sehr stark mannorientiert gespielt haben, wenn die dann raus sind, weil mich das total anstrengt, die zu verfolgen.
Das war ein großes Problem auch im Spiel gegen die Niederlande, dass die Niederländer gegen diese totale Mannorientierung der Tschechen keine Lösung fanden. Ich fand auch jetzt wieder gegen Dänemark haben sie im Mittelfeld sehr mannorientiert gespielt. Die haben immer geguckt, dass sie, dass jeder seinen dänischen Gegenspieler hat und dann auch den größtenteils verfolgt. Hattest du das Gefühl, die Dänen haben in der Anfangsphase bessere Lösungen dagegen präsentiert, als dies die Niederländer geschafft hatten?
Ja, also ich fand, diese hatten halt zwei starke Sechser, die beide so Box-to-Box-mäßig unterwegs waren. Also da hatte nicht einer den defensiveren Part und einer den offensiveren, und dass sie so sich seitenweise irgendwie abgewechselt haben, sondern sowohl Delaney als auch Højbjerg sind tatsächlich also eher sehr vertikal unterwegs gewesen. Dänemark ist ja auch mit einer Dreier-Fünfer-Kette gestartet, hat wieder Christensen dann ins Mittelfeld gezogen, sodass die zwei ursprünglichen Sechser eigentlich noch offensiver eigentlich agieren konnten. Also jedenfalls phasenweise. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war das nicht die ganze Zeit der Fall, sondern nur so situativ. Und ich fand, die haben, ich kann mich jetzt gar nicht an so viele 1-gegen-1-Duelle erinnern, fand aber schon, dass Dänemark flüssig kombiniert hat und deswegen die Defensive die ganze Zeit gut unterwegs sein musste. Aber welche Lösung sie jetzt eigentlich gefunden haben, weiß ich auch gerade nicht.
Ja, ich bin da auch so noch so ein bisschen ratlos. Du hast es ja gerade richtig gesagt, sie haben die Sechser dann gut rausgeschoben mit Christensen auch. Das war dann so noch eine halbe Stunde, hatte ich das Gefühl, dass sie das öfters versucht hatten. Mählen war natürlich wieder sehr stark als Linksverteidiger, der auch sich sehr weit nach vorne eingeschaltet hat, auch da immer wieder Lösung präsentiert hat und dann ja auch zusammen mit Christensen dieses 2-0 dann später eingeleitet hatte. Aber
Entschuldige. So, ja. Also überraschend viel über rechts bei Dänemark. Also Mähle hatte man ja schon so ein bisschen auf der Uhr und normalerweise, oder ich habe es jetzt nicht parat, aber mir kam es so vor, als wäre es sonst bei Dänemark relativ gleichmäßig gewesen über die Außen. Und diesmal ging wirklich sehr viel über rechts, Strüger Larsen. Ich habe übrigens, man kann ja bei Google Translate auch sich vorlesen lassen, also in die jeweilige Landessprache wechseln und sich die Namen mal so vorlesen lassen, um so eine gewisse Ahnung zu bekommen, in welche Richtung das von der Aussprache her gehen könnte. Und dabei habe ich dann so Sachen erfahren, wie das Masopust Karneval heißt und Strüger heißt Bügeleisen. Und Mähle heißt Mühle. Ja, das hat mich hoch erfreut.
Das war mir nicht bewusst. Um deinen Punkt gerade, deinen analytischen Punkt zu unterstreichen, 43% der Angriffe der Dänen liefen über die rechte Seite, jetzt auf das ganze Spiel betrachtet. Das war in diesem Turnierverlauf eher nicht so. Durchschnittlich liefen in diesem Turnierverlauf 37% über die linke Seite. Das ist eigentlich ihre Hauptangriffsseite. Wenn du dann noch berechnest, dass das natürlich sich jetzt verschoben hat durch dieses Spiel, ein Spiel von fünf, war das schon doch eine Rechtslastigkeit, wobei ich dann schon fand, dass die auch ein Stück weit an Brathwaite lag, der ziemlich häufig auch gezockt hat vorne und auf Konter gelauert hat.
Stimmt. Jetzt habe ich auch Szenen im Kopf. Vorher dachte ich mir so, ja, wer ist denn vielleicht ins Dribbling gegangen? Aber tatsächlich war es ja Brathwaite, der viel aktiv war, eben auch ins 1 gegen 1 gegangen ist mit Ball am Fuß. Ja, das stimmt. Der war wirklich ein Aktivposten.
Trotzdem möchte ich noch einmal kurz auf Tschechien zu sprechen kommen, denn ich hatte das Gefühl, dass das Spiel, dass die Dänen frühes 1-0, dann haben sie das Tor gemacht, aber dann nach und nach ist Tschechien besser ins Spiel gekommen.
Stimmt, aber tatsächlich nach und nach. Also ich dachte mir auch, dass das für die jetzt noch nicht die große Eile geboten war. Also man hat ja auch viele Aufholjagden schon gesehen bei der Europameisterschaft. Und die haben jetzt erstmal, sind sie von ihrem Plan nicht abgewichen. Dachten jetzt nicht, oh Mist, Rückstand, jetzt müssen wir aber loslegen. Haben eigentlich ihren Stiefel eine Weile runtergespielt, um nicht völlig in Hektik zu verfallen. Und dann hast du aber recht, dann haben sie peu à peu sich mehr Spielanteile geholt. Dänemark hat so ein bisschen den Faden verloren. Und dann kam tatsächlich auch mal was. Also so ein paar Steckpässe. Holisch war irgendwie ganz gut. Ja, also tatsächlich irgendwie, das war dann, also der Rückstand, das mussten sie erstmal schlucken. Haben sich dann aber nicht beirren lassen und sich dann eigentlich so langsam aus der Bredouille gearbeitet.
Du hast ja vorhin gesagt, dass dich die Mannorientierungen der Tschechen immer verwirren und dass du dich fragst, dass du dann da keine klaren Muster erkennst. Mir ging es bei den Tschechen lustigerweise in der Offensive so. Ich hatte ganz viele Momente, wo ich gedacht habe, die stehen doch jetzt komisch, weil da irgendwie plötzlich drei Spieler auf rechts wieder den Raum überladen haben, aber sie haben dann nach links gepasst oder es standen sich im Mittelfeld auf den Füßen. Aber irgendwie haben sie dann immer den nötigen Raumgewinn erzielt. Also immer irgendwie dann doch noch ein Doppelpass oder Schuschek hatte irgendwie die Idee, ist dann nach vorne geschossen. Und dann war sie plötzlich wieder in der Nähe des Strafraums und ich habe mich gefragt, huch, wie sind denn die jetzt dahin gekommen?
Ja, total. Also das habe ich mir tatsächlich auch notiert. Und zwar auch schon beim letzten Spiel, dass ich mir immer dachte, irgendwie der Zwölfer ist doch eigentlich rechts außen. Wieso verteidigt der dann links hinten irgendwie? Das war diesmal jetzt nicht so krass. Aber dass Masopust auf die linke Seite rübergegangen ist, total oft, ohne dass dann großartig jemand das ausbalanciert hätte und irgendwie in die andere entgegengesetzte Richtung nachgeschoben hätte. Sondern die haben dann tatsächlich den Ball oder ja die Zone halt links überladen. Du meintest jetzt rechts, weiß ich gerade gar nicht, aber mir sind so Szenen links in Erinnerung geblieben.
Ich hatte überall mal das Gefühl, ich will dich nicht unterbrechen, also, aber es war nicht nur rechts, sondern klar, Schick, es geht ja immer gerne nach rechts, der war dann mal da, aber es war auch, wie du es gesagt hast, Masopust war dann plötzlich links.
Immer so Klümpchen irgendwie.
Ja, immer so Klümpchen, genau.
Ja, und was ich auch cool fand, war, dass sie tatsächlich ja auch mal zum Teil zu fünft im Strafraum waren. Also dafür, dass sie ja erstmal defensiv stehen wollten, waren dann trotzdem richtig viele Leute dann mit vorne, wenn sie den Ball dann irgendwie da mal hatten.
Ja, genau, das ist das zweite Beeindruckende. Also du hattest dann das Gefühl, setzte die plötzlich am Strafraum. Du wusstest nicht genau, wie sie hingekommen sind, aber spätestens jetzt wusstest du, okay, jetzt kommt gleich die Flanke und da stehen vier oder fünf Leute im Strafraum. Also da steht nicht nur wie im modernen Fußball häufig nur einer drin und der hat dann keine Chance, den Ball zu bekommen, sondern die haben ja sich wirklich da mit vier, fünf Leuten in den Strafraum reingetraut.
Ja, ich weiß nicht, ob sie sich auch dachten, ja, mein Gegenspieler ist ja auch in der Nähe, ich muss ja keine Zone besetzen, den habe ich ja gleich wieder. Ja, und defensiv, das hat der Kommentator auch mal hervorgehoben, war tatsächlich, dass sie diese Schüsse aus spitzem Winkel außen zugelassen haben. Also, dass sie sich sehr konzentriert haben, die Pässe in den Rückraum, also die Querpässe oder den Schuss oder nochmal das Ball, den Ball irgendwie auf den inneren Fuß rüberlegen und so, dass sie das aggressiv verteidigt haben und dann eher in Kauf genommen haben, dass, ich glaube, Pausen und Damsgaard hatte einmal so ein Konter-Dribbling, wo er sich dann so ein bisschen verstolpert und dann aus ganz spitzem Winkel abzieht, dass sie das eher zugelassen haben.
Ja. Da hatten sie dann zwei, drei gute Konterchancen. Ich meine, Braithwaite war das einmal in der 27. aus spitzem Winkel und dann nochmal Damsgaard in der 38. Aber hast du gerade schon richtig erklärt, wo die Tschechen dann es zumindest geschafft haben, dass die Dänen nicht mehr als einen Schuss aus spitzem Winkel aus diesen eigentlich doch relativ guten Kontergelegenheiten rausgeholt haben.
Ja.
Nun hast du vorhin schon so ein bisschen die Umstellung von Dänemark angesprochen. Christensen ist dann wieder öfter ins Mittelfeld gegangen. Man hat ja sowieso das Gefühl, Christensen spielt bei dieser EM 3-4 Positionen pro Spiel.
Stimmt, ja. Also können sich offenbar leisten, haben ja dann immer noch eine gute Innenverteidigung und er bringt das mit, dass er die Umstellung da haben kann. Und er schiebt dann halt die zwei anderen Sechser höher. Und tatsächlich so richtig risikoreich hat Tschechien ja auch nicht gespielt. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, um Gottes Willen, jetzt machen sie hinten auf, jetzt gehen sie ja völlig Harakiri. Christensen ist ja ein enorm stabiler Spieler auch und war ja auch wieder hinten. Also in der ersten Halbzeit war er tatsächlich nur phasenweise mit vorne. Und wenn man sich dann wieder die Defensivkette angeguckt hat, dann stand er auch wieder mit hinten drin.
Und so wie wir es ja gerade auch bei der ersten Halbzeit erklärt haben, als dann Dänemark zwar den frühen Führungstreffer geschossen hat, aber nach und nach den Faden verloren hat, war es ja nach der Pause so, dass Tschechien sehr schnell wieder rangekommen ist. Sie sind ja rausgekommen und haben dann in der 49. durch Schick dann relativ schnell das 1-2 geschossen. War natürlich Überladung, Flanke und Schick war im Strafraum dann frei. Aber danach dieses richtige Aufbäumen, dieses richtige nach vorne stürmen, das habe ich dann nicht mehr erlebt.
Ja, klar. Ich dachte auch, oha, eigentlich Dänemark souverän, haben das Spiel in der Hand. Und dann genau das, was Tschechien brauchte, einfach ein früher Anschlusstreffer, um die Sache nochmal heiß zu machen. Und tatsächlich, also wie du sagst, und dann dachte ich, jetzt geht's richtig los und vielleicht wird Dänemark nochmal nervös. Und die sahen dann ja auch nicht so fantastisch aus die ganze Zeit, aber trotzdem war es dann irgendwie in Summe zu wenig. Also das hat jetzt nicht die richtige Offensive gezündet.
Ich habe dazu mehrere Thesen. Du kannst mir sagen, wie quatschig du meine Thesen findest. Mhm. These Nummer 1 ist, ich weiß nicht, ob die Tschechen sich damit einen Gefallen getan haben, so früh dann schon einen zweiten Stürmer raufzuschicken. Haben wir dann Jankto gebracht und vor allem Krmenčík, haben dann versucht, direkt da in die Spitze zu spielen. Und ich hatte das Gefühl, das hat denen gar nicht unbedingt gut getan, weil die dann häufig doch sehr starkes erzwingen wollten und dann schon aus der ersten Aufbaulinie direkt in die Spitze reinspielen wollten. Und diese Pässe kamen einfach nicht gut genug an.
Ja, aber Jankto war doch schon Aktivposten eher.
Das stimmt, ja. Wie hast du ihn gesehen?
Aber was sollen sie machen? Also, was meinst du? Sag erstmal die zweite These.
Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich hatte das Gefühl, dass diese deswegen fehlt mir schwer, das zusammenzufassen, weil ich ja schon in der ersten Halbzeit nicht erklären konnte, wie sie so häufig an den Strafraum rangekommen sind. In der zweiten Halbzeit haben sie ja das viel seltener geschafft. Und die eine Sache natürlich, wenn du natürlich einen Mittelfeldspieler rausnimmst und dafür einen Stürmer bringst, fehlt dir natürlich ein Spieler im Mittelfeld, den du davon nutzen kannst.
Ja, vor allem, wenn Christensen dann da zusätzlich auch noch den Raum besetzt. Das stimmt.
Genau, das wäre meine zweite These, dass eben Christensen da den Raum dann besetzt hat. Und ich hatte bei Dänemark auch das Gefühl, dass sie ganz zum Schluss dann häufig in so einem 5-3-2 standen. Mit Braithwaite dann vorne und Paulsen. Und das hat dann auch das Zentrum komplett geschlossen.
5-3-2, jetzt warte mal. Aber war das nicht sogar eine Phase, wo Delaney dann links außen war?
Ja, so halb. Der ist dann immer zurückgefallen und Braithwaite ist dann aber auf rechts so weit vorne geblieben, dass du das Gefühl hattest, der ist eher auf einer Höhe mit Paulsen. Es kann auch sein, dass ich das überinterpretiere und dass ich dann sage, okay, Braithwaite hat einfach nur gezockt auf Konter und Delaney war dann defensiv mehr eingebunden.
Nee, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass das ein 5-3-2 dann war. Und ja, mit dem zweiten Stürmer von Tschechien, vielleicht haben sie gesagt, okay, Mittelfeld oder Zentrale gewinnen wir eh nicht, dann machen wir es halt hoch und weit. Mhm. Und dann haben wir wenigstens vorne jemanden. Aber tatsächlich, also bei mir verschwimmt gerade alles mit dem zweiten Spiel auch. Also genauer kann ich es dir gar nicht sagen.
Also Tobi. Ist nicht so schlimm. Es ist ja die dritte These ist, glaube ich, aber die dürftest du wahrscheinlich auch auf dem Zettel haben. Sie wirken einfach platt.
Das hatte ich tatsächlich, also das war doch das Spiel in Baku, oder?
Ja.
Und da dachte ich schon, tatsächlich irgendwie nach 10 Minuten, wenn da mal so Nahaufnahmen von den Spielern waren, die haben echt geschwitzt, als wären sie gerade irgendwie so von einem Saunagang irgendwie aus der Kabine gekommen. Und die Trikots schon richtig zum Ausbringen. Da dachte ich mir, okay, da scheint es ja eine gewisse Hitze zu geben. Und Tschechien ist ja sowieso enorm viel gelaufen, das ganze Turnier. Und dass man das dann nicht immer mit Herz und Aufwand alles wieder einfangen kann, wenn man dann vielleicht auch technisch oder taktisch nicht ganz so viel entgegenzusetzen hat wie der Gegner. Es gab ja auch so eine Phase, ich glaube, da war sogar Suček auch, der hinten geschlagen ist und Paulsen hatte einen Angriff und dann sprintet er da über den ganzen Platz und kommt dann tatsächlich vor dem Tor nochmal an, um Paulsen den Schuss zu blocken. Und die haben richtig viel Aufwand betrieben. Und dass dann das dann halt nicht so richtig durchhält oder dann vor Kreativität sprudelt, wenn es einem tatsächlich einfach nur noch schwerfällt, das kann ich sehr gut verstehen. Also das ist bestimmt ein Grund gewesen.
Zeigt auch vielleicht so ein bisschen dieser Wahnsinn, dass man die Spieler jetzt aus Zentraleuropa 10.000 Kilometer fliegen lässt. Naja, 10.000 sind es nicht ganz, aber es ist ein 7-Stunden-Flug gewesen Richtung Baku, um dann 3 Tage später sie wieder spielen zu lassen in einem extrem heißen Stadion. Also da war es dann zu Anpfiff, war es glaube ich um die 30 Grad heiß. Und das, obwohl es 9 Uhr abends in Baku war. Das hat man schon gemerkt, fand ich.
Ja, auch vom Rhythmus. Also selbst wenn es dann nur 1-2 Stunden innerhalb Europas sind, die die Zeitumstellung betreffen. Aber das verwirrt ja trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht, will es jetzt nicht nur darauf schieben, aber es ist mit Sicherheit keine einfache Situation. Wenn du sowieso alles reinwerfen musst, dann hilft dir das natürlich nicht.
Das ist wahr. Ich möchte noch gerne 1-2 Spieler hervorheben.
Mach das.
Ich muss ja gestehen, ich bin ja so ein Bundesliga-Junkie, der von internationalen Ligen wenig mitbekommt. Deswegen habe ich auch wenig vom Aufstieg von Suchek mitbekommen. Den fand ich schon im ganzen Turnier super stark. Und der ist ja auch heute wieder, hat wieder Kilometer abgerissen. Ist bisher der laufstärkste Spieler dieser EM.
Ja, tatsächlich. Also finde ich auch, habe ich ja eben auch gerade nochmal gesagt, diese eine Energieleistung,
hast du gerade hervorgehoben,
Pausen den Schuss noch blockiert. Holisch auch fällt nicht weit ab, aber Suchek wahrscheinlich nochmal der auffälligere von den beiden Sechsern der Tschechen.
Ja, Holisch fällt nicht ab. Wie hast du dessen Rolle gesehen?
Ja, ich fand auch enorme Laufleistung und vielleicht nach vorne, also hatte der nicht auch nach vorne eine Chance, da hat er, glaube ich, das war der Typ, der den Fallrückzieher, es gab ja zwei Fallrückzieher-Versuche zumindest, ne? Und einen davon hatte Holisch, wo er so, ich glaube, der Ball kam irgendwie von rechts und er ist zentraler und geht irgendwie drunter durch und dann.
Ich hatte mehrere Chancen von ihm aus dem Rückraum. Das eine Mal bei diesem leichten Schmeichelfehler, wo er dann, wo Schmeichel den Fehlpass gespielt hat und dann Tschechien relativ schnell vom Tor war und er hat dann auch noch nach einer Flanke im Rückraum gestanden und dann einen schönen Schuss hinbekommen.
Ja, Rückraum ist sowieso so das Stichwort, ne? Also wenn sie irgendwie durchbrechen konnten zur Grundlinie, war das schon der Versuch, da irgendwie nochmal in die Zentrale zu spielen.
Und nicht unerwähnt bleiben soll natürlich, dass Patrik Schick neuer tschechischer EM-Rekord-Torschützenkönig ist, gemeinsam mit Milan Baroš. Der hat 2004, war es glaube ich, auch mal 5 Tore erzielt in einem Turnier. Und jetzt hat Schick dieses Kunststück ebenfalls geschafft. Wird aber glaube ich nicht die Torjägerkanone bekommen, aktuell im Stand, weil Cristiano Ronaldo auch 5 Tore hat und weniger Minuten auf dem Feld stand. Und dann, das ist dann, glaube ich, der zweite Wert, nach dem es geht.
Ja, und dann gibt's ja noch einen gewissen Harry Kane, der noch im Turnier ist, der langsam so ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Zu dem werden wir gleich kommen. Aber wir haben jetzt das ist doch das Kunststück geschafft, uns nicht ganz auf die Dänen zu fokussieren und auch sehr viel über die Tschechen zu sagen, die mit einer respektablen Leistung ausgeschieden sind. Aber siegreich waren natürlich die Dänen. Und die Dänen haben jetzt, ich fasse es mal zusammen, die haben über weite Strecken das Spiel kontrolliert, würde ich behaupten. Sie haben zwischendurch den Faden verloren, ja, aber sie haben immer wieder mit taktischen Umstellungen hinterherbekommen. Sie hatten ein sehr starkes Mittelfeld. Sie waren sehr präsent im ganzen Spiel. Würdest du sagen, das macht sie zu einem Mitfavoriten jetzt in diesem, klar, Halbfinale sind alle Mitfavoriten, und meinst du, dass diese Mannschaft so gut ist, dass sie auch gegen England oder Italien, Spanien bestehen könnte?
Ja, absolut. Einfach weil Fußball das Spiel ist, wo auch eine unterlegene Mannschaft gewinnen kann, relativ häufig. Und dann ist sie ja auch gar nicht schlecht. Also sie sind eine gute Truppe, eingeschworen und spielen ja auch ansehnlich. Also auch, wie sie dann nach hinten raus das so ein bisschen mit Ballbesitz verwaltet haben. Also ansehnlich, jetzt nicht nur an der Eckfahne oder irgendwie durch auf den Boden rollen, sondern tatsächlich kontrolliert dann das Passspiel und ein paar Konter noch fahren, tatsächlich klug dann mit dem Ball umgegangen sind, eigentlich gute Lösungen finden. Ja, im Spiel können sie umstellen, können sie reagieren, halten nicht dogmatisch irgendwie an einem Spielsystem fest. Und die sind jetzt natürlich im Flow. Dass das deswegen dann kein Selbstläufer ist oder dass sie jetzt auf jeden Fall Europameister werden, das nun sicher auch nicht, aber ich wüsste es jetzt nicht. Also bei den Italienern hätte ich jetzt am ehesten Sorge. Bei Spanien denke ich mir, Spanien kann sich immer auch selber im Weg stehen und einfach die Hütten nicht machen. Und ja, alles andere, also ist glaube ich, absolut im Bereich des Möglichen.
Glaubst du, dass diese Reise nach Baku ein großer Nachteil sein wird für Dänemark? Also wir haben jetzt bei Tschechien klar gesagt, dass die super müde wirkten. Auch die Dänen waren am Ende platt. Christensen musste sich auswechseln lassen, weil er nicht mehr konnte zum Beispiel. Wenn ich hoffe, das habe ich jetzt keinen Quatsch erzählt. Nochmal kurz nachgucken. Ja, Christensen hat sich in der 81. auswechseln lassen. Delaney hat sich auswechseln lassen. Die müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurückfliegen nach London, haben nicht mehr Pause bis zum Spiel. Am Mittwoch wird es, glaube ich, sein, als die Engländer. Ist das nicht ein riesiger Nachteil, den sie jetzt da schlucken müssen?
Es ist ein Nachteil. Sie haben natürlich irgendwie 90 Minuten länger Zeit gehabt zu regenerieren. Hm. Ja, Quatsch. Also,
Ich glaube, du hast ja recht. Sie hatten vor dem Spiel einen Tag länger Pause. Das ist natürlich nicht 90 Minuten, aber sie hatten vor dem Spiel einen Tag länger Pause. Das könnte man ja einfach.
Ja, und sie, das stimmt. Und sie konnten ja auch durchwechseln und, ja, also wie ich vorhin gesagt habe, das ist kein Vorteil, das ist sicherlich nicht besonders toll. Ich weiß nicht, ob sie das in ihrem Flow sozusagen hemmen kann. Ich fand's für Tschechien halt noch schwieriger, wenn du quasi als Underdog dich da ranrobst, sowieso schon am meisten gelaufen bist. Dann ist Regeneration halt vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Auch den Dänen hilft das nicht, aber ich glaube, dass sie darüber hinwegkommen können. Hm.
Und zum Abschluss natürlich die herzergreifende Geschichte, dass die Mannschaft, die am ersten Spieltag schon quasi halb raus war nach dieser Niederlage gegen Finnland, nach dieser grausamen Niederlage gegen Finnland, nach dieser grausamen Eriksen-Geschichte, dass die jetzt im Halbfinale steht, das ist natürlich eine Geschichte für das Herz. Und das hast du ja gerade auch sehr gut herausgearbeitet, sie sind nicht nur eine Herzmannschaft, sie sind auch eine Kopfmannschaft mit einem sehr guten Trainer, der sehr viel Umstellung macht. Und eine Beinemannschaft, die sehr viel läuft, schlicht und ergreifend.
Ja, absolut. Also ich dachte, das ist jetzt jedem sowieso im Bewusstsein, mit welcher Geschichte sie da anreisen. Und ihre Historie mit 92 lässt sie natürlich auch dran glauben. Das ist ja dann einfach auch ein tolles Vorbild, dass das schon mal so eine Außenseitertruppe aus dem eigenen Land gegen alle Erwartungen aus dem Urlaub heraus hat schaffen können. Das dient natürlich so ein bisschen als Blaupause. So gegen alle Widerstände. Aber diese Hollywood-Story, bin ich froh, dass du die jetzt nochmal aufgerollt hast.
Ja, man muss ja auch noch ein bisschen platzieren, dass das Herz dem Rasenfunk wird vorgeworfen sonst, dass wir zu analytisch sind und die Grundtugenden vernachlässigen. Das wollen wir hier heute nicht machen. Aber vor dem großen Finale dieser Herzgeschichte steht noch ein sehr unbarmherziger Gegner. Nämlich die Engländer, die sich im anderen Viertelfinale haben durchsetzen können. Und zwar mit einem ziemlich deutlichen 4:0 Sieg haben sie es geschafft. Zur Pause stand es noch 1:0, dann haben sie aufgedreht, nach der Pause direkt gleich 3 Tore hinterhergelegt und dann den Deckel drauf gemacht. Am Ende konnte Southgate noch seine Mannschaft schonen, er konnte gelb vorbelastete Spieler rausnehmen. Sie mussten das Ding nicht wirklich über 90 Minuten zu Ende spielen. Aber lass uns die Geschichte von Anfang an aufrollen. Shevchenko, mit seinen überraschend ins Viertelfinale gekommenen Ukrainern, er blieb dem 5-3-2 treu, mit dem sie Dänemark geschlagen hatten. Southgate, der hat gegen Deutschland noch ein 5-2-3 spielen lassen, kehrte jetzt zum 4-2-3-1 zurück mit einer großen Überraschung. Der aus der Bundesliga bekannte Jadon Sancho feierte sein Startelf-Debüt. Er durfte ran von Anfang an und war eine Bereicherung des Spiels, würde ich sagen. Auch ansonsten wirkte es auf dem Papier wie eine offensiv eingestellte Elf. Oder was denkst du, Jolle?
Ich überlege gerade wegen Sancho, weil mehr als breiter halten durfte er doch eigentlich nicht machen, weil England hauptsächlich über die linke Seite angegriffen hat und Sancho war ja rechts außen. Ja, war jetzt keine schlechte Partie, aber war jetzt auch keine Partie, der er jetzt so den Stempel aufdrücken konnte, wie man das so schön sagt.
Ja, aber wenn ich jetzt gucke, da steht ein Harry Kane auf dem Rasen. Hinter ihm eine Dreierreihe Sterling, Mount und Sancho. Dann noch auf dem Außen Shaw, Walker. Aber das hat sich nicht so richtig ins Spiel transportiert.
Ja, also du hast das ja auch schon ganz gut beschrieben, also auf jeden Fall schriftlich schon, dass die Engländer ja nun extrem kontrolliert in dieses Turnier gegangen sind. Und somit war natürlich ein ganz frühes Tor das Letzte, was man eigentlich haben wollte, um jetzt ein spannendes Spiel zu sehen. Mit der Führung im Rücken konnten sie sich ganz aufs Verteidigen erstmal konzentrieren. Jetzt mache ich vielleicht mal kurz einen Sprung, aber als sie dann in der zweiten Halbzeit rauskamen, da hatten sie dann wenigstens, nachdem sie wieder früh ein Tor geschossen haben sie dann weiter Gas gegeben. Also sowohl beim Verteidigen nach vorne als auch im eigenen Angriff. Aber in der ersten Halbzeit dachte ich schon so, oha, jetzt stehen die und jetzt gibt's erstmal dreiviertel Stunde lang Ballgeschiebe.
das war tatsächlich auch so. Und ich habe hier bei mir tatsächlich noch den Begriff U des Todes notiert. Das ist ja ein Lieblingsbegriff, glaube ich, von mir, Sanrot auch.
Ja.
Die haben ja tatsächlich dann um dieses 5-3-2 der Ukrainer immer nur rumgespielt, von einem Flügel zum anderen. Wenn man das dann nachher auf so einer Passgrafik sich anguckt, sieht das aus wie ein großes U. Mehr haben die nicht machen müssen in der ersten halben Stunde.
Ja, das stimmt. Also Innenverteidigung und dann auf Außen habe ich mir auch notiert. Und also vielleicht noch interessant fand ich, dass Phillips und Rice, die beiden Sechser, gerne irgendwie die Seiten getauscht haben und das im Aufbau einer von, also je nachdem, wer gerade der rechte Sechser war, halt nach hinten gekippt ist, also rechts raus, und da ein bisschen beim Dreieraufbau mit angeschoben haben, damit die Außenverteidiger hochschieben können, also in U-Form quasi. Und das fand ich interessant, weil ich halt trotzdem fand, dass die meisten Angriffe ja über links kamen. Also sie haben schon versucht, erstmal über rechts anzukurbeln und dann rüber zu verlagern. Das ist vielleicht noch das Interessanteste, was ich so sehen konnte in der ersten Halbzeit.
Ja, und dann natürlich auch, weil Sterling aktuell der Unterschiedsspieler ist in dieser Mannschaft. Du hast ja das 1-0 vorhin schon angedeutet. Das war ja eine reine individuelle Kraftleistung von ihm. Beziehungsweise nicht Kraftleistung, sondern eine Genialität von ihm, da den richtigen Moment zu erkennen, in die Mitte zu ziehen und dann noch diesen Pass zu Kane anzubringen. Und das war aber auch dann der einzige Moment von individueller Brillanz in dieser ersten Halbzeit.
Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen der richtige Laufweg im richtigen Moment war. Also erstmal ist er wirklich extrem breit, steht wirklich auf der Linie, bekommt er den Ball. Und da dachte ich erstmal, er geht jetzt diagonal ins Dribbling oder macht halt einen Doppelpass mit Shaw und zieht dann in die Mitte, aber auch nicht irgendwie zwischen Verteidigungs- und Sechserlinie durch, dass er die da schon mal ein bisschen verwirrt, sondern nimmt tatsächlich nochmal die Ausfahrt außenrum, also tatsächlich nochmal zum eigenen Tor die Biege. Und schafft's dann wirklich in dem richtigen, also dann wieder Timing doch perfekt, tatsächlich während die Ukrainer da gerade versuchen, übernimmst du ihn jetzt, ja, ich hab ihn, schickt er dann halt, wer war's? Wer schießt denn dann eigentlich?
Kane.
Ja, genau. Kane. Schickt ihn dann steil, der schleicht sich da schön im Rücken des Innenverteidigers weg, genau, schickt ihn dann perfekt. Das war tatsächlich eine sensationelle, na, Einzelleistung war's auch nicht, ne, also Kane macht seinen Laufweg, Shaw macht seinen Laufweg.
Klar.
Aber trotzdem, ja. Also ich fand das aus der Situation jetzt nicht ersichtlich, dass man sich, also er dribbelt ja eigentlich in so eine Wolke rein und puff, der Ball kommt in den Strafraum dann wieder da raus. Und das war, fand ich, überraschend.
Was ich damit ja andeuten wollte, einfach nur, die Einzelaktion ist jetzt so, hast du ja richtig beschrieben, da sprengen ja Kräfte miteinander. Aber es ist keine italienische Kollektivaktion, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du bei Italienern dir anguckst, die haben halt so ein System, da greift jede Facette in ein anderes und die ist extrem offensiv ausgerichtet, da sind alle Spieler involviert. Die Engländer, die brauchen das ja nicht mal. Also die gehen ja da 1-0 in Führung, machen dann eine halbe Stunde lang nichts mehr, aber es genügt ja eben diese eine gruppentaktisch gute Aktion mit einer richtig geilen Individualaktion zu kombinieren, um die gesamte erste Halbzeit totzustellen.
Ja, das stimmt.
Die ganze erste Halbzeit möchte ich einmal kurz einschränken. Ich hatte das Gefühl, die Ukrainer sind dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen.
Wann war denn, da gab es doch diese eine Verletzungswechsel,
genau.
In der 35. Wer war es?
Krivtsov musste raus und Chigankov kam dann. Also ein Wechsel-Innenverteidiger ging raus, verletzungsbedingt, und links außen kam rein.
Genau, und Shevchenko löst die Fünferkette auf und tatsächlich hat das dem ukrainischen Spiel richtig gut getan. Also dann gab es direkt eigentlich Blaupause, zweimal hintereinander Angriffe über den linken Halbraum, auch mit dem neuen Mann direkt. Genau, da hat man gesehen, okay, warum eigentlich nicht, hier geht doch was.
Da habe ich auch gesehen, die waren ja relativ vertikal gespielt, auch diese Angriffe. Also es war gar nicht so, dass sie groß verlagert haben, sondern vertikal linker Halbraum und dann direkt geguckt, dass sie die Tiefe bekommen. Der Tiefenpass hat dann nicht geklappt, aber da war zumindest mal für 10 Minuten Action.
Ja. Und das Krasse war ja, dass sie das tatsächlich irgendwie zweimal hintereinander machen konnten. Und dann hatte Schaparenko tatsächlich von der Strafraumkante einen Schuss, der dann noch abgefälscht war. Da hätten sie eigentlich eine Ecke kriegen müssen, haben sie nicht bekommen. Also da hatten sie eigentlich mal sich vorne so ein bisschen. Also Powerplay ist jetzt übertrieben, weder war es um den Strafraum rum, sondern eher nur über links und es waren eigentlich auch nur drei Angriffe in Folge. Aber da hatten sie eigentlich eine gute Phase und das hat ihnen total gut getan, diese Umstellung. Oder auch der neue Mann, aber ich glaube tatsächlich die Kombination macht ja auch keinen Sinn, dann einfach noch defensiv zu bleiben. Andere machen das, andere halten am System fest. Ukrainer
nicht. Schöne Spitze nochmal abgeschossen. Ich weiß auch gar nicht immer, ob es die Umstellung per se ist oder einfach auch manchmal, dass man etwas umstellt. Ich glaube, weil die Engländer hatten sich dann so gefallen in diesem Stabilitätsfokus, dass sie dann auch so ein bisschen überrascht waren, dass da jetzt ein Mann mehr bei den Ukrainern vorne ist und dass sie tatsächlich mal einen Vertikalpall in den Halbraum spielen.
Klar, kann man alle Leute so ein bisschen wachklingeln. Also das ist ja so ähnlich wie beim Aufschlagen beim Tennis. Das heißt ja nicht, dass irgendwie dein Gegner irgendwie rechts oder links nur wahnsinnig besser oder schlechter ist, aber auf jeden Fall hilft's, wenn du nicht jeden Aufschlag gleich machst. Mhm. So dass man sich vorher schon danach ausrichten kann. Und da gab's dann einfach einen neuen Drive.
Das Blöde war für die Ukrainer, dass dann aber nach diesem neuen Drive relativ schnell die Halbzeitpause kam. Mhm. Und danach haben dann die Engländer ernst gemacht. 3 Tore in knapp 20 Minuten. Erst Harry Maguire, der dann direkt nach dem Wiederanpfiff eine Freistoßflanke einköpft. Harry Kane, der eine Flanke aus dem Spiel einköpft. Und am Ende noch Jordan Henderson, der einen Eckball war es, glaube ich, dann zum 4:0 einköpft. Also 3 Tore mit dem Kopf.
Das können sie offenbar ganz gut. Ja, also schon nach dem 2:0 dachte ich so, oha, das wird jetzt aber wirklich, wirklich ein ganz, ganz langer, also eine lange zweite Halbzeit. Mhm. Weil ich mir das ja von der ersten Halbzeit schon so dachte, um Gottes Willen, das spielt ihn jetzt in die Karten, das macht das Spiel jetzt nicht munterer. Obwohl das ja dann eigentlich spätestens dann müsste die Ukraine ja total ins Risiko gehen. Das haben sie aber nicht gemacht. Also was wir jetzt gerade alles positiv hervorgehoben haben, was dann halt nach dem Wechsel da in der ersten Halbzeit passiert ist, das geschah dann in der zweiten überhaupt nicht. Also da dachte man so, also die sahen dann selber nach dem 2:0 so aus, so, oh puh, also das wird jetzt aber richtig hart, habe ich eigentlich auch gar nicht so richtig Lust zu oder nicht mehr die Kraft dazu oder nicht die Idee oder den Glauben, dass hier noch was gehen könnte. Und genau in diesem Tran kriegen sie gleich das nächste eingeschenkt und dann war es ja endgültig durch. Und dann dachte ich mir so, das könnte ja jetzt irgendwie ein bisschen spröde und öde werden. Also dankenswerterweise haben die Engländer halt nicht aufgehört und haben sogar, jetzt springe ich vielleicht schon wieder ein bisschen, aber tatsächlich in den Schlussminuten am eigenen Strafraum noch, also das war fast mit Spielfreude verteidigt irgendwie, da waren sie echt hinterher. Genau, also es ist dann doch nicht so dröge geworden, wie ich befürchtet habe nach den schnellen Gegentoren.
Man hatte das Gefühl, dass die Engländer teilweise echt mehr gewagt haben nach der Pause. Also es war ja auch ein Shaw, der hat ja, glaube ich, dann das auch die Flanke geschlagen zum 3:0. In so einer hohen Position hatte man ihn in der ersten Halbzeit eher selten gesehen.
Und 2 Vorlagen, ne?
2 Vorlagen, ja. Einmal die Freistoßflanke und einmal die Flanke dann. Hat er gut gemacht. Natürlich, die Ukrainer mussten ein Stück weit aufmachen, aber das Problem war im Endeffekt nachher eigentlich, dass sie diese Kopfbälle nicht verteidigt bekommen haben und die Standards nicht verteidigt bekommen haben.
Ja.
Und die Engländer haben es ja tatsächlich jetzt zum ersten Mal in diesem Turnier geschafft, dass ihre wichtige Waffe, diese Standards, zu sehen waren. Und da ist natürlich ein Maguire und ein Henderson auch prototypisch, dass die jetzt ausgerechnet in diesem Spiel dann kommen und dann die wichtigen Tore per Kopfball machen. Das zeigt ja auch nochmal diese englische Qualität, die du dann in einem Viertelfinale auspacken kannst, die bisher vielleicht noch nicht so zum Tragen gekommen ist, die aber einfach vorhanden ist und die in so einem Turnier vorhanden sein muss.
Ja, total. Ich habe mich auch gewundert, dass das bisher im Turnier noch so überhaupt nicht zu sehen war. Und was ich weiterhin so ein bisschen kritisch finde, also ich hatte das Gefühl, England glaubt mehr und mehr an sich, dass sie einen großen Auftrag haben und einen großen Plan und wirklich damit bis ins Finale marschieren wollen, am besten den Titel holen möchten. Das hört man ja überall. Jetzt haben sie es tatsächlich so weit geschafft. Aber normalerweise sollen ja solche Standards ja auch mehr helfen, wenn aus dem Spiel halt nichts geht. Also klar nimmst du das Tor, also ein 4:0 nimmst du immer gerne mit, egal wann. Aber dass dieses Mittel, was dir eigentlich helfen kann, wenn du es aus dem Spiel heraus noch nicht so schaffst, dass das dann erst so flutscht und sie sich sozusagen damit, also all ihre kreativen Standardvarianten, die sie so ausgeheckt haben, dass das dann erst so zum Tragen kommt. Also sie werden es ja vorher auch probiert haben. Ich weiß jetzt nicht, warum es vorher noch nicht geklappt hat oder so. Dass das dann auch alles flutscht, wenn sie dann eh schon führen. Das ist klingt so ein bisschen wie so, ja, in der Gruppe seid ihr stark, ne? Also gegen die Kleinen, da macht das jetzt.
Gegen Deutschland habe ich auch in Erinnerung, dass Maguire kam, glaube ich, ein oder zweimal zum Kopfball, aber es war eben dann nicht so frei wie jetzt gegen Ukraine. Kann man vielleicht auch Ukraine einen Vorwurf machen?
Total. Also wie gesagt, ich hatte schon in der ersten Halbzeit das Gefühl, oha, das wird jetzt schwierig. Und nach dem 2:0 hat man so richtig gemerkt, die sacken in sich zusammen. Also da fehlt absolut der Glaube, dass sie das drehen können. Und dann gehst du vielleicht auch nicht mehr mit der Entschlossenheit dann in die Zweikämpfe. Mhm. Würde ich jetzt mal unterstellen, also dass da durchaus mehr möglich gewesen wäre für die Ukraine auch in der Defensive noch.
Hast du denn noch was Positives zu erwähnen für die Ukraine? Weil diese 0-4 ist natürlich hart. Es ist auch ein bisschen brutal, wenn der Gegner, ich finde halt das 0-4 auch ein bisschen hoch, weil England hat 10 Schüsse abgegeben und 4 Tore gemacht und 3 davon halt per Kopf. Das ist halt auch nicht alltäglich. Und für die Ukraine ist es ja immer noch ein historisches Ereignis, dass sie überhaupt dieses Viertelfinale erreicht haben. Das erste Viertelfinale bei einer EM und die beste Platzierung seit der WM 2006. Kann man da auch irgendwas Positives aus dem Spiel mitnehmen, außer dass man dabei gewesen ist?
Also, dass sie das erreicht haben, ist natürlich hier das Positive, was du absolut hervorheben musst. Und was halt so ein bisschen schade ist, ist, dass der Spielverlauf halt überhaupt nicht so war, dass sie nochmal all ihr Herz irgendwie hätten reinlegen können. Also zum Beispiel so wie Österreich ausgeschieden ist, wo man sagt, okay, das ist dann auch in Ordnung. Die haben alles gegeben oder mehr war jetzt einfach nicht drin. So war es, also das kam ja nie auf. Also dass sie mal so ein bisschen vielleicht noch irgendwie am Wunder hätten schrauben können. Ich fand eher bezeichnend, dass sie, also sie haben ja nur zweimal gewechselt. Und dann wollten sie wenigstens am Ende irgendwie nochmal 3 Spieler reinwerfen. Und nicht mal das hat geklappt, weil Brüch dann so pünktlich abgepfiffen hat, weil das einfach so so durch war, das Ding, dass die nicht mehr rein durften. Also das ist jetzt nicht das Positive, was ich hervorheben will. Aber die können natürlich absolut erhobenen Hauptes aus dem Turnier gehen. Ist mehr, als sie sich jemals erwarten konnten. War in der Gruppenphase überhaupt nicht abzusehen. Obwohl ich mir beim ersten Spiel noch dachte, oh, das könnte auch für Österreich eigentlich, wüsste ich jetzt gar nicht, wie Österreich gegen die bestehen soll. Ganz gemischt. Der Eindruck da, hatten sicherlich den leichteren Turnierbaum, aber trotzdem können total stolz nach Hause fahren.
Der Österreich-Vergleich ist tatsächlich sehr interessant, weil die auch Gruppengegner waren, Österreich das Spiel gewonnen hat und dann eben das Problem hatte, dass Österreich schon im Achtelfinale diesen Hammergegner hatte und die Ukraine eben Schweden. Und die Schweden dann auch noch eine rote Karte bekommen haben. Aber dann ist es andererseits auch wieder von England ein Zeichen von Reife, dass die einfach dieses Spiel komplett wegdominiert haben. Wir können uns darüber echauffieren, dass die erste Halbzeit Stinkensteinbein langweilig war und dass 3 der 4 Tore per Kopf fallen und nicht wirklich rausgespielt waren. Aber im Endeffekt war das doch wieder mal ein komplett ungefährdeter Sieg der Engländer.
Ja, haben nichts anbrennen lassen, absolut souverän. Hab mich gewundert, dass sie am ja, nicht gewundert, aber also sie hätten halt auch in der ersten Halbzeit schon mehr Gas geben können, aber das war mir ja schon aus dem Turnier so gewohnt, dass sie es nicht machen. Und spätestens ab dem 2-0 haben sie dann aber richtig aufgefahren. Du hast ja auch vorhin schon erwähnt, die konnten echt dann noch entspannt durchwechseln.
Genau, da muss ich vielleicht mal gleich drauf eingehen, ja.
Ja, was der Eindruck bei mir ist aber irgendwie immer ganz eigenartig, aber ich denke mir immer so, ja, aber vor den Engländern, also Engländern Angst haben muss man jetzt eigentlich auch nicht. Also so richtig befürchten tue ich das auch nicht, was ja Quatsch ist, da ja auch Deutschland gegen sie rausgeflogen ist und sie ja auch jetzt, wie du sagst, völlig souverän und auch ansehnlich dann letztendlich in der zweiten Halbzeit ja gewonnen haben. Tolle Einzelleistungen, auch in der Kombi gut, mit Standards aus dem Spiel raus, haben einen wuchtigen Stürmer, der jetzt auch seine Tore macht, haben mit Sterling halt so einen Dribbler. Und trotzdem denke ich mir so, ja, aber so richtig Angst haben vor denen muss man eigentlich auch nicht, wenn man, also ich bin gespannt, wenn sie mal auf so jemanden wie Italien treffen, aber trotzdem ist das, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen über die Chancen Dänemarks gesprochen und natürlich ist jetzt auch für England alles drin. Du wolltest gerade noch was zu den Wechseln sagen.
Ja.
Ich will nur nicht vergessen, wie witzig Pickford noch war. Also da sind sie irgendwie 3-0 oder 4-0 vorne und völlig souverän, da muss man jetzt echt nicht mehr flattern oder zittern. Dann haut er da diese Kerze nach oben und hat so drollige Patschabwehren und also hat auf jeden Fall Dänemark noch viel Videoschulungsmaterial geliefert, wie man ihn vielleicht verunsichern könnte.
Das stimmt, das ist, weiß ja auch nicht, wie man das einordnen soll. Es stand 4-0, das war komplett egal, er läuft einmal raus, trifft den Ball nicht richtig, das andere Mal faustet er den Ball weg auf unorthodoxe Art, aber er hat es pariert. Ja, aber Pickford hatte nicht die stärkste Saison und wurde dann auch noch nicht viel geprüft bei dieser EM, muss man dazu sagen, weil die Engländer einfach so sau stabil stehen, dass sie kaum Schüsse zulassen.
Ja, und trotzdem halt, ne, weiße Weste.
Ja, weiße Weste, das ist 0 ohne Gegentor ins Halbfinale. Und da muss man vielleicht auch nochmal Southgate loben, dass er es halt geschafft hat, dass dieses England-Klischee, was wir haben einfach, dass die Engländer, irgendwann machen die Engländer irgendwas Blödes. Das ist ja das Klischee bei Turnieren. irgendwann, das ist das, was du sagst, irgendwann dann bricht das ein. Aber die sind halt einfach so komplett stabil als Gruppe. Jetzt mal gar nicht mal rein vom taktisch-strategischen, sondern auch als Gruppe. Die wirken halt wirklich so, als ob die das alles ernst meinen und als ob die sich da aufopfern für diesen Stil, weil sie unbedingt dieses Ding gewinnen wollen.
Als würden sie es ernst meinen, finde ich bei Berufsleistungssportlern auch.
Nein, aber
krasse Erkenntnis.
Aber England, das war doch immer, da war ein Trainer dann und der hatte ein System gebastelt und hat dann festgestellt, upsi, aber meine Spieler passen gar nicht in das System. Und dann saß irgendwie Gerrard oder Lampard oder Scholes, einer musste auf der Bank sitzen, hat dann geschmollt und am Ende hast du mitbekommen, wie sich die Frauen bekriegt haben. Das war doch immer England, so wie wir es kennengelernt haben. Ich bin 88 geboren, so habe ich halt England kennengelernt, dass die immer viel Talent hatten und dann immer irgendeinen Quatsch gemacht haben. Und im Zweifelsfall sind sie eher durch eine Saufgeschichte aufgefallen als durch eine Laufgeschichte. Und das ist halt diesmal komplett andersrum. Die sind halt super langweilig, aber halt super stabil in allem, was sie tun.
Das ist vielleicht die größte Bewunderung, die man da aussprechen muss, dass sie das tatsächlich auch machen, selbst wenn das Publikum eigentlich was anderes sehen möchte. Also klar, spätestens jetzt, wo sie Historisches erreicht haben, gibt ihnen der Erfolg recht, aber also an den Startaufstellungen von Southgate, da gab es ja schon immer viel Gewese und Gerede und warum spielt der nicht und warum spielt der nicht. Und dass sie das dann trotzdem als Gruppe so durchziehen, ne? Also kann ja auch, also ist ja immer schön und gut, wenn der Trainer dann bei seiner Strategie bleibt. Aber kann ja dann schon auch sein, dass dann halt die angesprochenen Spieler, die da auf der Bank bleiben, dann halt so ein bisschen bockig schmollen und dann nicht mit anziehen. Also ich glaube dann so tatsächlich von dieser Teambuilding-Variante, von der Psychologie her, ist das vielleicht auch eine sehr große Leistung, dass da alle tatsächlich mitziehen. Man stellt sich das immer so einfach vor, so, naja, die wollen ja alle das Gleiche, wenn sie zusammenarbeiten, klappt das ja leichter. Aber du hast es ja trotzdem alle Nase lang, dass Teams überhaupt nicht gut miteinander können oder funktionieren.
Die haben auch so wahnsinnig viel Zeug in ihrer Unterkunft in London, irgendwelche Yoga-Zelte und irgendwelche Raumschiff-Simulatoren und sowas.
Also, was du alles weißt.
Und die krasseste Geschichte, die finde ich halt so krass, weil die so unenglisch ist. Die ist eigentlich sehr deutsch. Aber die Engländer haben sich halt in ihr Quartier zwei Trainingsplätze hingestellt, die 1:1 denselben Rasen haben wie im Wembley. Das klingt jetzt erstmal selber Rasen. Was heißt das? Das ist dieselbe Rasensorte. Das ist exakt auf dieselbe Höhe getrimmt wie im Wembley-Stadion. Und das ist auch noch mit exakt demselben Mähmuster wie im Wembley-Stadion. Das heißt ja, die simulieren in ihrer Trainingsumgebung ein Stadion, in dem sie jetzt nachher, lass mal kurz rechnen, vier Spiele hatten sie schon im Wembley-Stadion, jetzt kommt das fünfte mit dem Halbfinale. Das ist halt ein Level an Professionalität, den bin ich von England nicht gewohnt.
Aber dürfte nicht der Trainingsplatz in viel besserer Verfassung sein inzwischen, wenn so viele Partien in Wembley stattgefunden haben. Da müssen sie auch immer zur gleichen Mondeinstellungszeit auch mähen dann und ja, nochmal genauso viele Leute über den Rasen treiben.
Aber wenn du mal guckst im Wembley, in der Halbzeitpause kann man ja ab und zu bei der Taktikkamera sehen, was da passiert, weil sie die nicht abschalten. Da sind ja dann irgendwie 30 Leute und kümmern sich darum, dass der Rasen, dass da jede Unebenheit ausgeglichen wird. Ich glaube, der Rasen im Wembley ist schon gut.
Also, und dann rauszoomen, dann sieht man das auf dem Trainingsgelände zeitgleich auch.
Wahrscheinlich. Und was jetzt nochmal für England spricht, da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was wir vorhin hatten. Die haben jetzt in der 57. Minute wurde Declan Rice ausgewechselt, der müde wirkte. Man hat dann Luke Shaw, Raheem Sterling, Calvin Phillips nach 65 Minuten auswechseln können. Harry Kane musste auch nur 73 Minuten spielen. Selbst die Spieler, die durchspielen mussten, mussten am Ende nicht mehr so viel tun. Also die gehen jetzt durchaus ausgeruhter in das Halbfinale und auch komplett ohne Sperren, was ja auch eine wichtige Sache ist. Das ist ja nochmal, glaube ich, gerade da wir vorhin darüber geredet haben, wie müde kommen jetzt die Dänen nach London, wenn sie von Baku aus morgen los oder heute noch losfliegen. Und dann die Frage, wie wach werden eigentlich diese Engländer sein, die jetzt im Viertelfinale nicht übermäßig gefordert wurden. Das ist doch ein massiver Vorteil wieder für England.
Also gerade für den Kopf auch, ne? Also wenn du 4:0 halt relativ früh die Partie schon dicht machst, dann musst du ja nicht mehr die ganz hohe Konzentration aufbringen. Bist nicht mehr so gestresst und auch, also Sancho hat durchgespielt, hat ja dafür aber vorher nicht besonders viele Minuten gesammelt. Das heißt, tatsächlich konnten sie schon und das entspannt zu Ende spielen. Trotzdem, du meintest ja vorhin, das Spiel ist am Mittwoch. Das heißt, ich denke trotzdem, genug Zeit erstmal für die Dänen anzureisen, irgendwie ein bisschen die Beine auszuschütteln, dann langsam wieder in den Rhythmus zu kommen mit Training. Also zum Glück mehrere Tage, also wo man natürlich jetzt irgendwie nicht wieder bei 100% ankommt, aber trotzdem genug, um jetzt nicht so richtig die Flugzeugbeine noch mit auf den Trainingsplatz zu schleppen und dann ist am nächsten Tag schon das Spiel.
Ich glaube, damit ist alles gesagt, oder?
Ich dachte, du wolltest noch was zu den Wechseln sagen. Ach nee, das war's jetzt wahrscheinlich.
Das habe ich gerade, ja, genau, dass sie halt früh wechseln konnten. Das war mein gesamter Wechselmonolog.
Ja, Mensch. Können aber noch jetzt hast du so schön die Folge dich gemacht und dann brabbel ich nochmal.
Ach, also, mein Gottes Willen. Ich glaube, wir können aber noch einmal zumindest kurz eine Prognose abgeben, wer im Finale stehen wird. Da ich glaube, dass wir beide sind ja im Halbfinale beim Rasenfunk dann nicht im Einsatz. Können wir einmal kurz sagen, was glaubst du, beziehungsweise was möchtest du im Finale sehen?
Ich möchte sehen Dänemark, natürlich, gegen Spanien. Das wäre mein Wunsch.
Lustigerweise habe ich es genau andersrum. Ich hätte so richtig Bock auf so ein Clash der Systeme. Diese offensiv eingestellten Italiener mit ihrem Kollektiv und ihrer Ballbesitzidee gegen diese stabilitätsverliebten Engländer in so einem Finale, das wäre so ein richtig schöner Clash der Systeme.
Das stimmt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, also wen ich jetzt zwischen England und Dänemark gerne vorne sehen möchte und dann eigentlich auch, also ich hätte eigentlich schon Bock, dass Spanien es am Ende macht. Aber ich würde tatsächlich extrem gerne Italien, England auch sehen. Mal gucken. Also ich habe ja vorhin so gemeint, so richtig Angst machen wir die nicht. Und vor allem nicht vor Italien. Das würde ich ganz gerne sehen, ob Southgate da was einfällt, ob diese Gruppendynamik dann noch hält bei diesen extrem gut eingestellten Italienern, die wirklich für alles irgendwie so richtig eingespielte Lösungen haben, nichts dem Zufall überlassen ist. Das würde ich tatsächlich auch richtig gerne angucken.
Ich habe auf jeden Fall so oder so, ich habe das Gefühl, wir haben 4 gute Mannschaften ins Halbfinale bekommen. Und bei jedem einzelnen Team fände ich Gründe, warum sie ein verdienter Europameister wären.
Ja, also es gibt jetzt keinen Zynik-Sieger mehr.
Gibt es nicht irgendwie Portugal, die sich da vor 5 Jahren ins Halbfinale gewurschtelt haben oder Wales, wo du auch denkst, Wales Europameister. Komischer Gedanke. Ich könnte mich ja mit allen Teams, die jetzt im Halbfinale sind, als Sieger anfreunden. Bei allen Teams kann ich was abgewinnen.
So geht's mir auch.
Und ich konnte mich sehr gut damit anfreunden, diesen Kurzpass heute mit dir zu machen. Das war sehr kurzweilig.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Auch wenn bei mir wirklich alles verschwimmt und ich mir sicher bin, dass ich nicht mehr allzu viel beitragen konnte. Aber das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, dann muss ich das nicht mit in meine Träume nehmen. Das ist doch gute Nachbereitung hier.
Du stapelst tiefer als Jürgen Klopp vor einem Bundesligaspiel mit Borussia Dortmund. Da hat er ja gerne erklärt, warum der FC Augsburg gerade jetzt, obwohl er seit 30 Jahren nicht mehr gewonnen hat, super schwer zu besiegen war. Das war ja seine Masche.
Ich dachte, du sagst, ich stapel so tief, wie Patrick Schick jetzt auf seine Kopfballtore
schießt. Du stapelst so tief, wie wer hat denn das tiefe Kopfballtor gemacht?
Das der Schick.
Schick? Nee, ich meinte Kalajdzic, Österreich.
Ach, stimmt, stimmt.
So tief, das war auch schon unmenschlich tief. Das war physikalisch unmöglich.
Ja, den meinte ich. Jetzt habe ich den noch verkackt. Also jetzt sollten wir tatsächlich aufhören.
Wir hören auch auf. Ich empfehle dir Gedanken. Vielen Dank. @Julinski auf Twitter. Jolila Eigen, super, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Mach's gut. Schönen Abend noch. Oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört.
Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Hörenden, dass sie sich dieses Machwerk angetan haben. Am Dienstagabend oder beziehungsweise Mittwochmorgen werdet ihr wieder Max Jakob Ost herhören, der den Kurzpass zum Halbfinale präsentiert. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich begleite euch mit einer sanften Stimme in die Nacht oder in den Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Macht's gut, auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.
Tschüss.